Es geht also los in der Big Show 538 mit dem Fußball in einer grandiosen und großen Runde, so wie letzte Woche. Wir sind wieder vier Leute am Start. Zum einen von der Zone Andreas Renner. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen.
Andreas wird am Sonntag wieder die Musik bestreiten. Und letzte Woche gab es den musikalischen Rückblick mit Frank Fligge, der auch heute wieder dabei ist. Grüß dich, Frank.
Hallo, es hat großen Spaß gemacht.
Oh ja, und es war auch war viel, sehr, sehr viel schöne Musik dabei. Wer diese Woche dran ist, wird Andreas nach dem NFL-Teil verraten. Ebenfalls mit am Start ist Toni Tomic von Sky. Servus, Toni.
Hallo, grüße euch.
Und Oliver Fasnacht, der Zone und Eurosport. Guten Morgen, Oliver.
Guten Morgen an euch alle.
Frank, ich möchte mit dir beginnen.
Ich glaube, Jens, wir könnten auch in der Runde einfach die ganze Zeit über Musik reden, statt über Fußball.
Ja, das, glaube ich, das stimmt, können wir auch machen. Ja. Können wir auch gerne machen. Ja,
gute
das,
Idee.
Ja. Ich weiß gar nicht. Toni, ja,
vielleicht inhaltlich besser. Keine Ahnung.
Siehst du, du wohnst schon ein, Jens.
Ja? Okay, dann also so. Naja, also ich.
Du singst dazu, Jens. Du singst die Titel an.
Heiteres Berufeverraten hier in der kleinen Szene. Frank, versuchen wir es trotzdem zuerst mal ganz kurz sportlich. Ist dir die Analyse des Topspiels am kommenden Samstag sportlich reichhaltig genug ausgefallen? Weil ich fand schon, also mein kleines Präjudiz, das ich hier schaffe, ich fand schon, dass ein bisschen untergegangen ist, wie billig Dortmund diese Führung hergegeben hat. Wie ist da deine Wahrnehmung gewesen?
Ja, also Tore fallen beim Fußball ja meistens, wenn eine Mannschaft Fehler macht. Und das war natürlich der Fall. Auf beiden Seiten allerdings, ehrlich gesagt. Auch Julian Nagelsmann hat ja mit Recht nach dem Spiel beklagt, dass die Bayern Tore zu leicht oder auch Chancen zu leicht hergegeben haben, sich in der einen oder anderen Situation auch zu leicht haben überlaufen lassen. Ich denke an die Szene, in der Erling Haaland ganz knapp aus relativ spitzem Winkel, dass das lange Eck verfehlt, war auch so eine Situation. Ansonsten, ja, ich meine, der BVB hat natürlich ziemlich katastrophale Fehler in der Deckung gemacht. Dieser Querschläger von Guerrero, der Mats Hummels im eigenen Strafraum quasi abschießt. Der Fehler von Hummels selber. Und gut, ich weiß, müssen wir jetzt über den Elfmeter nochmal diskutieren und über den nicht gegebenen? Nee, weiß ich nicht. Nee, hab ich wenig Lust zu. Ist auch, glaube ich, ausdiskutiert.
Abseits, ne?
Von daher. Ja, abseits kann man auch drüber reden.
Nee, kann man nicht drüber reden, wäre gewesen. Da hättet ihr gar nicht mehr groß über den Elfmeter reden müssen. Es wäre einfach schlicht und ergreifend kein Elfmeter zustande gekommen. Also ich meine, ja, die Diskussion wird gerne falsch geführt, auch finde ich. Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Ja, aber pass auf, dann müssen wir doch nochmal drüber reden, weil dann müssen wir bei dem Handspiel von Hummels auch nochmal drüber sprechen, dass die Diskussion über das Handspiel von Hummels für meine Begriffe falsch ist, weil in der Situation ist die Hand von Thomas Müller im Gesicht von Mats Hummels. Also, ne, wenn man sich die Szene in Ruhe anschaut, dann hätte man eigentlich zu dem Schluss kommen müssen, dass es ein Foul, kein böses, kein beabsichtigtes, aber ein Foul von Thomas Müller an Mats Hummels war, der den Arm hochreißt, um die Hand von Müller abzuwehren. Also, das ist alles müßig im Nachgang, will ich damit im Grunde genommen nur sagen. Vielleicht kann man sich darauf verständigen, dass es ein tolles Fußballspiel war.
Oliver, du holst schon aus, bitte.
Ja, nein,
bitte.
Nein, ich will gar nicht, wenn der Frank sagt, er möchte darüber nicht mehr reden. Also die Mats Hummels-Szene, ich habe jetzt häufig gehört, dass der Arm irgendwo auf der Schulter war, aber im Gesicht höre ich heute zum ersten Mal, Frank. Und außerdem hat Hummels den Arm nicht hochgehoben, sondern er ist mit dem Arm zum Ball hingegangen und ein bisschen ausgestreckt. Ich glaube, dass das ein Elfmeter ist. Das ist aus meiner Sicht eine völlig klare Entscheidung. Und die andere Situation, haben wir schon gesagt, wäre nie einer gewesen, wenn sie es nachgeprüft hätten. Und in der Spielauslegung von Zweier, glaube ich, das ist einfach nur etwas, was man, glaube ich, einfach nochmal sagen muss. Ein Schiedsrichter sieht auch nicht mehr als jeder andere und entscheidet sich dafür, ob er oben oder unten guckt. Also, was passiert im Oberkörperbereich oder was passiert im Knöchel-Beinbereich, Fußbereich? Und das haben wir schon mehrfach gehabt, solche Situationen, dass ein Schiedsrichter auch dann eben sich auf einen Bereich eben konzentriert hat und den anderen nicht gesehen hat. So, dann kann man sagen, okay, dann könnte jetzt trotzdem der Keller sich melden und sagen, du hast vielleicht unten die Füße noch nicht gesehen, sehen, schau es dir an. Das wäre das Einzige, was man da sagen kann. Aber ich finde, Herrn Zweier da einen Vorwurf rauszumachen, das halte ich für völlig falsch. Vielleicht kommen wir noch dazu zum Thema Bellingham und die Grundeinstellung zu diesem Thema, auch mit Roses Reaktion. Aber das war einfach so, er hat den Oberkörperbereich bewertet, hat den unteren Bereich nicht gesehen. Und deswegen war seine Bewertung, finde ich, auch völlig korrekt. Und dann nochmal, es wäre sowieso nicht gegeben worden, dieser Elfer. Aber es passte zur Spielführung von Zweier. Ich finde, das erwarten wir ja immer, dass jemand seine Linie beibehält. Hier hat er seine Linie gezeigt. Das andere ist einfach schlicht und ergreifend ein Elfmeter. Da muss er keine Linie mehr zeigen, sondern das ist so. Das hat er so bewertet, auch nachdem er sich es nochmal angesehen hat und hat auch nachgefragt, ob das jetzt in den Regeln so gedacht ist. Das müsste Alex Feuerherd uns sagen, ob ein Schiedsrichter fragen darf, weil bisher wurde immer nur gesagt, es wird ihm etwas gesagt. Schau dir das doch mal draußen an. Er wollte ja nochmal Details wissen. Finde ich eigentlich gut von der Handhabung her. Sorry.
Du hast ja jetzt dieses Thema aufgemacht, Oliver, was Frank nicht aufmachen wollte. Ich will nur eins kurz anmerken, weil du Alex Feuerherd erwähnt hast, weil du sagst, das war ein ganz klarer Elfmeter. Alex Feuerherd hat getweetet, das war für ihn kein Elfmeter. Also eindeutig ist es nicht.
Ich habe Feuerherd gemeint, er soll uns sagen, ob es im Sinne der Regeln ist, dass ein Schiedsrichter sagt, Jungs, schaut euch das bitte mal an, ich bin mir nicht sicher, ob diese Kommunikationsrichtung die angedachte ist. Das würde Feuerherd uns sagen können. Oder weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber du hast ja jetzt gerade den Experten bemüht. Deswegen wollte ich sagen, der war halt der Meinung, es war kein Elfmeter. Ja.
Was mich, Toni, wir kommen gleich zu Bellingham gerne auch noch. Aber Toni, was mich so ein bisschen irritiert hat, war dann, dass danach nicht jetzt nur von Dortmunder Seite ein bisschen Unverständnis Richtung oder sehr viel Unverständnis Richtung Felix Zweier gerichtet wurde, sondern auch von Ex-Kollegen, und damit meine ich Manuel Gräfe. Das ist für mich schon bemerkenswert, oder liege ich da falsch, Toni, dass ein Ex-Schiedsrichter sagt, dass Zweier, ich glaube sinngemäß hat er gesagt, ein mittelmäßiger Schiedsrichter ist, der befördert wurde und keiner weiß warum. Das hat mich doch sehr, sehr kalt erwischt, Toni.
Toni auch scheinbar.
Ja, jetzt muss ich mich wieder online schalten, genau.
Ja, bitte.
Sorry. Es hat natürlich immer einen faden Beigeschmack, wenn Ex-Kollegen über Kollegen sprechen, aber es hat sich ja auch der Kollege Urs Meier auch noch zu Wort gemeldet. Es melden sich ja viele zu Wort. Ich denke, dass gerade Ex-Schiedsrichter vielleicht sogar da ein sehr willkommener Gesprächspartner sind für die Medien. Insofern würde ich das jetzt gar nicht so großartig überbewerten, was Manuel Gräfe gesagt hat. Der ist jetzt raus aus der Nummer, letztendlich, was Schiedsrichterwesen angeht, und könnte natürlich auch als Experte fungieren und dadurch seine Meinung auch vertreten. Insofern finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt seine Meinung so klar und deutlich vertreten hat.
Also wenn ich da noch kurz einhaken darf, ja, es war ja das ganz große Unverständnis darüber, warum Manuel Gräfe dann am Ende der vergangenen Saison eben nicht die Ausnahmeregelung bekommen hat, länger pfeifen zu dürfen. Wenn man sowas dann sieht, was man ja durchaus befremdlich finden kann, und Jens hat das ja thematisiert, und es gibt ja auch eine Möglichkeit, in der Situation Kritik zu üben, ohne es auf diesem Niveau zu machen, dann versteht man vielleicht auch, warum der DFB nicht so wild war, darauf Manuel Gräfe unbedingt die Schiedsrichterzeit zu verlängern, weil, ob berechtigt oder nicht, er hat sich halt sehr häufig auch in der Öffentlichkeit positioniert und die Chefs kritisiert, und wenn man dann hinterher darauf angewiesen ist, dass die Chefs einem die Arbeitszeit verlängern, dann könnte es halt sein, dass sie sich daran erinnern, und das ist da halt passiert, und das passt halt so ein bisschen in das Bild von Manuel Gräfe und seinem Auftreten in der Öffentlichkeit.
Und er vielleicht hat aber auch ins Bild des Schiedsrichterwesens insgesamt, ne, beim DFB. Also normalerweise hat man doch bei vielen Berufsgruppen eher so den Effekt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Da nimmt man sich ja tendenziell eher in Schutz, als dass man öffentlich noch aufeinander rumhackt. Bei Schiedsrichtern ist das auch in der Vergangenheit schon sehr häufig anders gewesen. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie viel da im Argen liegt, insgesamt so beim DFB und dem Schiedsrichterwesen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja in den letzten Jahren immer wieder mal deutlich geworden. Und ich glaube, die haben da ganz schön viel Arbeit zu erledigen.
Der Gräfe hat ja schon seit Jahren den Standpunkt vertreten, dass Zweier nicht mehr hätte pfeifen dürfen nach dem Holzer-Skandal. Und hat das ja auch immer wieder in Interviews gesagt und nicht erst jetzt in dieser schärferen Situation, wo es auch darum ging, für sich zu kämpfen oder eben da ein bisschen noch mehr konträr zum DFB aufzutreten. Sondern das hat er immer schon gesagt und das ist eigentlich fast, habe ich den Eindruck, so eine kleine, was heißt kleine, so eine persönliche Fehde, die da stattfindet und deswegen fand ich es ziemlich deplatziert, wie er es gemacht hat. Aber er hat den Namen Zweier ja nicht in den Mund genommen.
Na dann.
Profi.
Wahrscheinlich hat er über jemand anders geredet.
Ja, genau.
Ja, ein Wort noch, bevor wir auch noch zum Sportlichen kommen, das überlasse ich dann Toni, aber ein Wort noch, Frank, zu Jude Bellingham. Jetzt Oliver sagt ja auch, mir war das komplett entgangen, dass Zweier irgendwas mit dem Häuser-Skandal zu tun hatte. Und jetzt frage ich dich, Frank, wie der Bellingham ist, glaube ich, ein Jahr vor oder ein Jahr nach der Geschichte mit Häuser geboren. Wie kann das zu Jude Bellingham durchdringen? Da muss doch vor dem Spiel oder unmittelbar nach dem Spiel, das muss ihm doch jemand, ja, das schien mir wie eine voreingebaute Entschuldigung zu sein, weil woher wird der Bellingham das wissen? Im
Gegensatz zu dir, Jens, hat Jude Bellingham Internet.
Okay, na gut, aber da googelt der vorher Felix Zweier, Wettskandal, ja, Robert Häuser. Na, also ich habe das komplett verdrängt.
Vielleicht steht das auch in englischen Fußballinternaten auf dem Lehrplan.
Okay, ja.
Also ich bin nicht sagen. Also das ist natürlich schon ein bisschen schräg, ne, dass dieser Hinweis ausgerechnet von Jude Bellingham kam, der, ich glaube, noch bei Mama an der Brust lag, als der Skandal damals um Robert Häuser sich abgespielt hat. Jetzt kann man natürlich auch die Frage berechtigterweise stellen, ist das denn eigentlich klug, nach dem Spiel in der Emotionalität sowas zu sagen und sowas anzudeuten? Natürlich ist das nicht klug. Ich stelle aber auch die Frage, muss ein 18-Jähriger in der Emotionalität nach dem Schlusspfiff zwingend klug sein? Ich sage nein, wenn ich mal überlege, was ich mit 18 Jahren alles so getan habe, und da kann ja jeder von euch oder jeder, der uns jetzt zuhört, kann ja mal in sich gehen und überlegen, was man mit 18 so alles getan hat. Bei mir waren viele Dinge in dem Abschnitt meines Lebens nicht von Klugheit gezeichnet. Also nein, natürlich hätte er das besser nach dem Spiel nicht gesagt. Jetzt hat er eine ordentliche Strafe dafür bekommen. Das ist aber insgesamt ein kluger Junge und jemand, der wirklich reflektiert und der für seine 18 Jahre verdammt weit ist. Also da habe ich schon ganz andere 18-jährige Fußballer erlebt. Von daher wird er daraus lernen und wird ein noch klügerer Junge werden.
Darf ich die Frage von Jens mal ein bisschen verdeutlicht nochmal stellen? Weil ich denke, Jens, worauf du hinaus willst. Wenn nicht, ist es einfach nur mein Gedanke. Ich will da gerne die Situation sehen. Also Bellingham nach dem Spiel emotional. Irgendwie passt es nicht zusammen damit, dass er emotional etwas sehr Faktisches erzählt, finde ich. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, auch wenn ich sehe, wie Rose sich da präsentiert hat, was nun sicherlich keine Hilfe für die Mannschaft, keine Hilfe für die Spielleitung, keine Hilfe für den gesamten Ablauf war und sicherlich aus meiner Sicht auch genau das ist, was Dortmund nicht braucht in so einer Situation. Ich habe so, und das hat sich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen entwickelt bei mir, dass ich gedacht habe, Moment mal, ist das vielleicht ein Vorbesprechungsthema bei Dortmund gewesen? Hat man im Verein vielleicht schon, weil man ja entsprechende Hinweise ja nicht auf einmal auf dem Platz, da kommt ja keiner zum Bellingham und sagt, du Jude, stell dir mal Folgendes vor. Da ist jetzt früher das und das passiert und da war der und der, also darüber reden die ja nicht nach so einem Spiel, direkt nach dem Abpfiff. Also muss es doch eine Art von Vorab-Info gegeben haben. Und mir kommt so ein bisschen der Verdacht, nicht unbedingt als Ausrede, dass aber das Thema Zweier tatsächlich thematisiert wurde in der Vorbesprechung, in der Vorbereitung, im Umfeld von Dortmund intern und das auch an die Mannschaft vielleicht weitergetragen wurde. Und dann, Frank, würde ich gerne von dir wissen, ob das dann noch in deinem Sinne wäre oder generell ein professionelles Vorgehen von Dortmund wäre. Weil ich glaube nicht, dass das Bellingham einfach rausgerutscht ist. Das glaube ich einfach nicht. Also
wenn es so wäre, wie du sagst, wäre es bestimmt kein gutes Vorgehen, weil was wäre beispielsweise der Benefit, wenn in der Ansprache an die Mannschaft, wenn der Trainer, der sportliche Leiter, wer auch immer im Vorfeld eines solchen Spitzenspiels darauf hinweist, oh, und pfeift der Zweier und der war ja damals in den Skandal verwickelt und der hat uns schon so und so oft verpfiffen und jetzt müssen wir nicht gegen 11 Bayern, sondern gegen 12 spielen. Das bringt dir ja nichts. Also das, im Gegenteil, das zieht dich ja eher runter. Ich sehe auch den Motivationsfaktor dabei nicht. Deshalb kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ein, ich sag mal, ein offizielles Thema in der Spielvorbereitung war. Es war möglicherweise ein Thema zwischen Spielern, das mag sein. Ich bin jetzt aber auch bei den Spielvorbereitungen in der Kabine nicht dabei. Nein. Von daher, ich weiß es nicht.
Es ist mir nur zu sehr, finde ich, gar nicht darüber gesprochen worden. Und das hinkt ein bisschen. Wenn jetzt Hummels sich hinstellt nach so einem Spiel zum Beispiel und sagt, naja, also
Zweier.
Aber mir hat das irgendwie, mir kam es komisch vor, dass dieser 18-Jährige sich da hinstellt und das so sachlich eigentlich sagt. Und dann wird man schnell und sagt, ja, das ist ja ein Junge. Und emotional und was habe ich mit 18 gemacht, Frank? Alles okay, aber die Sache, irgendwie stinkt die, finde ich.
Ich gebe dir in einem Punkt recht und vielleicht kann man es damit ja auch dann beenden.
Das auf jeden Thema, Fall.
In Dortmund verfestigt sich schon so eine gewisse Opferrolle, gerade bei Spielen gegen den FC Bayern, weil man in den letzten Jahren häufiger mal das Gefühl hatte, benachteiligt worden zu sein. Ja, das beginnt mit, nimm das Champions League-Finale mit dem Ellenbogencheck von Ribéry und gegen Lewandowski. Und nimm beispielsweise, im letzten Jahr gab es eine Handszene, Boateng rutscht im Strafraum in eine Flanke von Marco Reus. Die Hand ist am Körper, geht so ein bisschen hoch, verhindert aber, dass der Ball in den 5-Meter-Raum segelt, wo ein Dortmunder Spieler stand und möglicherweise ein Tor. So, gab keinen Handelfmeter. Mm. Und dann nimm das Tor von Mats Hummels im Pokal.
Ja, 2014, klar.
Ja. So, und das verfestigt sich so ein bisschen. Und das führt tatsächlich, glaube ich, hier in Dortmund zu so einer gewissen Opferrolle. Und das ist natürlich schlecht. Also ich glaube, da muss man sich irgendwie von trennen, weil das bringt dich ja auch nicht weiter.
Und Rose halt dann dazu, ja. Das hat dann nochmal auch die Reaktion. Also das geht dann auch nicht. Das hat auch der Mannschaft nicht geholfen, aus meiner Sicht, ja.
Dennoch, Toni, wenn wir es nur noch mal sportlich ganz schnell betrachten wollen, war das jetzt trotz allem endlich mal wieder ein Spiel, wo sich Dortmund auch etwas zugetraut hat gegen den FC Bayern? Weil in den letzten Jahren war es dann schon manchmal knappe Entscheidungen hin oder her so, dass die Dortmunder schon geschlagen waren, geschlagen gewirkt haben, bevor sie überhaupt das Feld gegangen sind.
Ich finde ganz besonders, also ich würde vielleicht noch die letzte Saison dazu nehmen, da gab es ja auch ein 3-2, ein knappes, wo auch großartiger Fußball zelebriert wurde. Insofern, wenn die beiden sich dann treffen, kann man schon davon sagen, dass sie gerade in den letzten zwei Spielzeiten das Beste abgerufen haben auf dem Platz, dass Dortmund vielleicht diese Qualitätslücke nach oben zu den Bayern noch nicht geschlossen hat, das spiegelt sich ja dann wieder im Ergebnis. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass in so einem Spiel auch alles möglich ist. Ich bin auch sicherlich ein bisschen bei Frank, dass Dortmund in den letzten Jahren auch benachteiligt worden ist. Ich möchte auch nochmal an dieses Geisterspiel erinnern, wo Boateng ja auch mit der Hand klärt, glaube ich, beim Schuss, der dann reingegangen wäre, wo es dann irgendwie hieß, gab gar keine Ecke. Also bringt natürlich die Dortmunder insofern nicht weiter, darüber zu lamentieren. Aber wenn es dann wirklich in diesen großen Klassikern, also gerade in diesen beiden Spielen der beiden besten Mannschaften in Deutschland darum geht, dann sieht man halt einfach, dass die Bayern letztendlich dahingehend die individuellere, bessere Qualität besitzen, dass sie halt einfach weniger Fehler machen. Und da müssen wir wieder zurückkommen ich glaube, Frank hat es gesagt, Tore fallen letztendlich durch Fehler. Und wenn Hummels zum Beispiel im Aufbau dieses beim 1-1 diesen Fehler nicht begeht, was ja die Bayern dann auch gut machen, dann halten sie vielleicht dieses 1-0 länger. Das ist jetzt alles Bereich der Spekulation. Aber sie sind noch nicht so weit, dass sie so ein Spiel auch dann auf ihre Seite ziehen können.
Muss ich den Frank jetzt noch schnell fragen? Frank, was braucht es noch, dass sie so weit werden? Wenn dann Haaland vielleicht geht, dann ist er wieder ein Rückschritt. Und ich fürchte, diese Lücke wird nie geschlossen werden können.
Ja, das ist mir ein bisschen zu defätistisch. Also der FC Bayern wird ja jetzt, der wird zum 10. Mal in Folge Deutscher Meister, aber er wird bestimmt nicht 20 Mal in Folge Deutscher Meister. Also irgendwann grätscht da auch mal wieder jemand dazwischen. Was braucht's noch? Im Moment braucht's sicherlich ein bisschen was hinten. Es brauchte in der laufenden Saison sicherlich beim BVB auch, oder es hätte ein bisschen mehr Rhythmus gebraucht. Es sind einfach zu viele Spieler, die immer wieder durch Verletzungen raus gewesen sind und die sich schwer tun, überhaupt einen Rhythmus aufzubauen. Und es braucht dann halt in einem Spiel jetzt ganz konkret, wie am vergangenen Samstag, einfach auch mal das Spielglück, ne? Weil dieses Spiel hätte auch 3-2 für Borussia Dortmund ausgehen können. Aber das ist dann wirklich auch dieser Faktor Glück, der dann mal mit reinspielt.
Wir ja, sagen, Jens, ja, du hast das jetzt gehört. Du musst jetzt deine Wette zurückziehen, weil Frank hat gesagt, Bayern wird nicht 20 Mal Deutscher Meister. Also deine mit Sicherheit irgendwo laufende Wette, dass Bayern auch die nächsten 10 Meistertitel gewinnt, ist jetzt, ja, sollst du nochmal überdenken.
Ja, Moment, meine laufende Wette ist ja, dass es dass Abiturienten geben wird, schon bald, die nie einen anderen Meister, einen anderen deutschen Meister gesehen haben als den FC Bayern München. Kurze Pause in unserer Fußballrunde.